41.
Alle Zusatzinfos zum Podcast unter stiegler.legal/podcast.
Legal Bits.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legal Bits, dem Podcast zu Themen aus IT-Recht und Datenschutz. Wir nehmen auf am 30. November 2023. Mein Name ist Frank Stiegler und in der heutigen Folge ist mein Gast Nina Wagner vom Stuttgarter Startup Mindbytes. Wir sprechen heute über Rechtsaspekte von Penetration Testing, auch Pentesting genannt. Nina Wagner ist Mitgründerin des Unternehmens Mindbytes und das Unternehmen bietet Pentesting und Red Teaming an. Willkommen, Nina.
Hallo Frank, danke für deine Einladung.
Bevor wir heute in die Rechtsfragen eintauchen, lass uns bitte einen Blick darauf werfen, worüber wir heute eigentlich reden. Den Podcast hören wahrscheinlich auch Leute, die ziemlich genau wissen, was Pentesting ist. Deswegen ist die Messlatte heute relativ hoch. Aber Begriffe wie Pentesting oder Red Teaming insbesondere kennen, glaube ich, nicht alle. Deshalb wäre ich und, glaube ich, wären auch die Hörer dankbar, wenn du uns mal eine grobe Landkarte für den Kopf gibst, in welchem Bereich wir uns heute eigentlich thematisch bewegen.
Wir bewegen uns heute im Bereich IT-Sicherheit. Das ist erstmal ein umfangreiches Thema und es gibt jetzt verschiedene Methoden und Maßnahmen, die man anwenden kann, um ein Unternehmen zu schützen. Und nachdem man dann Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet hat, stellt sich auch die Frage, wie gut hält das in der Praxis stand? Oder nachdem man eine Anwendung programmiert hat, beispielsweise Webanwendungen, die man im Browser bedient, wie sicher sind die? Gibt es Schwachstellen? Gibt es vielleicht Wege für Angreifer in ein Unternehmen einzudringen und sich dort auszubreiten? Mhm. Und um das rauszufinden, da kommen wir zu den Begriffen Pentesting und Red Teaming.
Okay. Und worüber wir heute sprechen werden, das kann ich vielleicht schon mal sagen, ist natürlich nicht alles, was es dazu zu sagen gibt, denn da wären wir in 3 Jahren wahrscheinlich nicht fertig, sondern wir wollen heute darüber sprechen, was auch rechtlich gesehen problematisch werden kann bei diesen beiden Sachen. Also heißt, ich fasse zusammen, Pentesting und Red Teaming sind Maßnahmen, um zu schauen, ob die IT-Sicherheit, die man aktuell im Unternehmen oder in irgendeiner Struktur derzeit hat, auch halten, sozusagen im echten Leben, im Ernstfall.
Genau, Schwachstellen aufdecken und es auf die Probe zu stellen, was man sich vielleicht schon gedacht hat. Mhm. Vielleicht gehen wir erstmal auf Pentesting ein und später dann kurz noch auf Red Teaming. In Pentest decken wir Schwachstellen im System auf. Das können einzelne Anwendungen sein, wie beispielsweise ein Online-Banking oder irgendwelche Plattformen oder eben auch ganze Firmenumgebungen, also Infrastrukturen, Büroumgebungen. Und bei einem Pentest kann man mit den Verantwortlichen für ein System oder für die IT sprechen, um möglichst viel in einer Projektzeit rauszufinden, welche Schwächen es gibt. Wenn wir beispielsweise jetzt dieses Online-Banking uns vorstellen, dann haben sich die Programmierer hoffentlich schon Gedanken gemacht, wie man das sicher programmiert. Und wir nehmen dann in einem Pentest die Perspektive von Angreifern ein und schauen, welche Schwachstellen wir finden, also was man vielleicht machen kann, was so nicht gedacht ist, um beispielsweise von einem anderen Konto aus Geld zu überweisen. Das sind solche Fälle.
Ich stelle mir das eigentlich immer so ein bisschen vor, wie so ein gegen irgendwas treten.
Genau, wir machen mal Dinge, die nicht erwartet werden. Also wir gucken mal, was könnte denn schiefgehen. Das ist so das grundsätzliche Mindset dabei auch. Mal zu überlegen, was kann man anders machen, als es sich der Programmierer, die Programmiererin vorgestellt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch einfach zu gucken, wie verwundbar irgendwas denn tatsächlich ist, wenn es mal nicht unter Idealbedingungen läuft, ne? Ja. Denn die Stammhörerinnen wissen das, aber Angriffe gibt's eh rauf und runter, das brauche ich dir ja auch nicht zu erzählen. Oder ein anderes Bild, was mir auch mal eingefallen ist, ist, man baut einen Staudamm und was dann die IT-Sicherheit wäre und dann guckt man aber mal, wie der dann tatsächlich auf das Wasser reagiert, wenn es denn kommt.
Genau, das ist eigentlich auch ein ganz passendes Bild, wenn man es mal so überträgt. Und zudem gibt es eben ganze Abteilungen, die sich in Firmen um diese digitale Verteidigung, nenne ich es jetzt mal, kümmern. Das ist sowas wie die Defensive dann im Fußball und man nennt sie dann aber in der IT-Sicherheit auch Blue Team. Und sie sind zuständig, Sicherheitsmaßnahmen einzurichten, sodass Angriffe erkannt werden. Und falls es dann unerwünschte Eindringlinge mal reinschaffen in ein Unternehmen, dass man sie eben auch wieder aussperren kann. Mhm. Bleiben wir kurz vielleicht mal bei diesem Bild beim Fußball, um das so ein bisschen mehr noch zu verdeutlichen für alle, für die das Thema neu ist. Die Defensive beim Fußball, die beobachtet ja schon mal proaktiv, was passiert auf dem Spielfeld, wo könnte ein Angriff lauern und versucht eben den Ball frühzeitig abzuwehren. Selbst wenn es dann ein Stürmer mal an den ersten Leuten in der Abwehr vorbeigeschafft hat, schaut mal eben, wie schaffe ich es trotzdem, diesen Ball wieder vom eigenen Tor wegzubekommen und gibt eben alles dafür, dass dieser Ball jetzt nicht im Tor landet, sprich der Angriff dann am Ende erfolgreich ist. das ist so ein Bild, was sich jetzt dann digital auf das Blue-Team sozusagen übertragen lässt. Mhm. Das heißt, wir richten grundsätzlich mal Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen ein, hoffentlich. Und dann ist eben das Herangehen, dass wir jetzt nicht nur hoffen, dass das hält, was wir uns jetzt vorstellen, was es tut, sondern das auch in der Praxis mal testen. Und im Fußball wäre das eben, wir richten erstmal im Fußballtraining ein paar Übungen ein, wie man Bewegungsabläufe trainiert, wie so eine Defensive funktionieren soll, ohne dass man da jetzt direkt gegen eine andere Mannschaft spielt.
Ich ahne natürlich schon, die andere Mannschaft ist dann das Red Team.
Genau, wenn man jetzt aus diesem Training rauskommt, wäre das Red Team eben der Sturm von der gegnerischen Mannschaft, die dann das trainierte Abwehrverhalten von dem Blue Team, was sie sich überlegt haben, mal auf die Probe stellt und guckt, passt das denn oder ist da noch Nachbesserungsbedarf? Und das Blue Team weiß in dem Fall bei einem Red Teaming auch nicht, dass das jetzt nur ein Testangriff, also ein Probespiel ist und gar keine echten Angreifer dahinter stecken. Das heißt, man bekommt ziemlich realitätsnahe Ergebnisse dabei.
Ah, das ist wichtig, glaube ich. Also das heißt, das, was ihr unter Red Teaming versteht, also das, was ihr damit macht, ist oft verdeckt. Beim Pentesting, habe ich verstanden, kann man ja, also es gibt allerlei Maßnahmen, das zu machen. Wir gucken ja auch gleich drauf, wie das dann in der Praxis aussehen kann. Aber das ist etwas, das man von außen schon erkennen könnte. Also abhängig davon, was man so für Maßnahmen schon ergriffen hat, um zu schauen, ob es irgendwelche Angreifer gibt oder nicht, wäre das also quasi eine laute Maßnahme. Also man klopft irgendwo vor und guckt, ob man rein könnte.
Genau, also beim Pentesting wüsste beispielsweise das Blue Team auch Bescheid. Da gibt es gar keine Bestrebungen, dass wir uns verstecken dabei oder Angriffe wirklich simulieren. Da geht es um gezieltes Aufdecken von Schwachstellen. So nach dem Motto, liebe Leute, heute kommt ein Team vorbei und guckt eben ganz proaktiv sich hier mal um. Und ihr werdet das bemerken. Die werden euch vielleicht auch nochmal Fragen stellen, damit sie halt möglichst zielgerichtet auch Schwachstellen aufdecken. Mhm. Das ist so das Pentesting-Vorgehen. Und beim Red Teaming ist es dann eben dieses Simulieren von Angriffen, Simulieren in Form eines Testspiels, wie sich das dann in einem realitätsnahen Szenario bewegt.
Heißt dann aber auch da, dass es da tatsächlich in Anführungszeichen verdeckt ist. Also da wird es nicht angekündigt. Man tritt auf wie die gegnerische Mannschaft.
Mhm, genau.
Man tut Dinge, die halt Angreifer tun würden, aber halt nicht mit dem Ziel, tatsächlich anzugreifen, sondern zu gucken, wahrscheinlich in der Hinsicht auch, sonst würde die Verdecktheit ja wenig bringen, wie weit man denn kommt, also quasi wie schlimm denn, wenn es irgendwelche Schwachstellen gibt, diese Schwachstellen in der Praxis dann auch wären.
Genau, also wir schauen dann schon, je nachdem, wo wir starten, ob wir sagen, wir versuchen übers Internet das Unternehmen anzugreifen. Also natürlich richten wir dabei dann keinen Schaden an oder das ist jedenfalls mal nicht das Ziel, irgendeinen Schaden anzurichten, sondern es geht ja nur um eine Simulation von einem Angriff. Man kann auch sagen, man fängt direkt drinnen an, beispielsweise das Szenario, da hat irgendwer im Unternehmen mal auf eine Phishing-Mail geklickt und jetzt hat es jemand schon mal auf diesen Laptop von einem Mitarbeiter geschafft. Was könnte ab da passieren? Weil man grundsätzlich auch sagt, früher oder später passiert sowas, dass irgendwer von draußen es mal auf einen Laptop beispielsweise schafft. Und dann ist natürlich die Frage, erkennt man den? Was sind die weiteren Schritte? Wie einfach ist es dann, die Kontrolle über die IT zu übernehmen? Und was könnte dann passieren?
Okay, dann habe ich verstanden, auch in der Vorbereitung, das ist ja alles im Grunde offensive Sicherheit, also Offensive Security, was ihr so macht.
Richtig.
Und jetzt sag doch bitte nochmal zwei Sätze dazu, wie das ineinander greifen muss. Mhm. Also Pentesting und Red Teaming deckt Schwachstellen auf, klar. Mhm. Was muss dann damit passieren oder was ist das Ergebnis, mit dem ihr dann auf eure Kunden zugeht und was müssen die dann tun?
Das Ergebnis von einem Pentest und einem Red Teaming ist jeweils ein Bericht, wo wir dokumentieren, welche Schwachstellen wir gefunden haben, unter welchen Umständen die ausnutzbar sind und welcher Schaden dabei entstehen kann. Das heißt, daraus entsteht dann ein gewisses Risiko für gewisse Schwachstellen. Und dazu geben wir eine Empfehlung, was man tun kann, um das zu verbessern. Das heißt, diese Schwachstelle zu beheben oder zumindest mal abzuschwächen, damit sie schwieriger ausnutzbar ist. Da fängt dann auf Seiten von Kunden sozusagen die Arbeit erst an. Das heißt, dann haben wir priorisiert, Schwachstellen dokumentiert, wo man auf Kundenseite dann schaut, in welcher Reihenfolge fangen wir an, die zu beheben. Manchmal akzeptiert man an gewissen Stellen auch das Risiko und sagt, das ist so unwahrscheinlich und der Aufwand, das zu beheben, wäre so groß, dass es sich nicht lohnt, da jetzt Energie reinzustecken. Ressourcen sind ja dann auch wieder begrenzt. Aber grundsätzlich haben wir mal priorisiert, Schwachstellen, die behoben werden können.
Ich glaube, den Leuten, die sich so ein bisschen damit auskennen, ist das jetzt schon klar. Aber könntest du vielleicht noch ein Beispiel mitgeben, wieso Pentesting und Red Teaming in der Praxis unterschiedlich ist? Weil wenn man jetzt wirklich noch sagt, naja, irgendwie Schwachstellen ist doch klar, aber was soll dieses verdeckt, warum ist das wichtig? Kannst du mal irgendein Beispiel geben, wo der Unterschied erkennbar ist?
Ja, vielleicht fangen wir bei einem Beispiel aus einem Red Teaming an. Da sollten wir von außen, das heißt übers Internet starten, aus der Perspektive von einem Angreifer, der von dort aus das Unternehmen wahrnimmt. Und ein gängiges Einfallstor in Unternehmen sind Phishing-Mails. Ich denke, das hat sich auch rumgesprochen.
Ich sage trotzdem noch kurz einen Satz dazu. Also Phishing-Mails mit PH vorne sind E-Mails, die entweder Links enthalten oder direkt irgendeine Software, die irgendwie durch Nutzerklickverhalten dann installiert, ausgeführt oder irgendetwas anderes gemacht wird, wo also quasi der Empfänger oder die Empfängerin dieser E-Mail innerhalb einer Struktur ein Hintertürchen für potenzielle Angreifer aufmacht.
Genau. In dem Fall war es so, dass wir Zugangsdaten abgefangen haben über eine Phishing-Mail, die wir im Rahmen von diesem Red Teaming versendet haben an alle möglichen Adressen, die wir in dem Unternehmen gefunden haben. Und das Ding war, diese Phishing-Mail wurde relativ schnell intern erkannt und es wurden die Gegenmaßnahmen, die vorgesehen waren, eingeleitet.
Was erstmal gut ist.
Das heißt, da hat sich schon mal jemand überlegt, wie ist denn der Prozess, wenn jetzt jemand eine Phishing-Mail meldet, was machen wir denn da? Okay, was ist dann passiert? Sie haben eine Mail im Namen von der IT rausgeschickt mit dem Hinweis, hey, liebe Leute, bitte drauf achten, da ist eine Phishing-Mail eingegangen, bitte löschen, nicht drauf reagieren. Das Ding war nur, dass jemand aus einer anderen Zeitzone in dem Fall sogar ein paar Stunden später seine Mails abgerufen hat und die von alt nach neu abgearbeitet hat. Sprich, zuerst hat er die Phishing-Mail gesehen und später dann diese Warnung zu der Phishing-Mail. Und da sieht man, dass dieser Mechanismus, ja, da gibt es was und der hat wahrscheinlich auch bei einigen das unterbunden, dass jemand dann Zugangsdaten noch bei der Phishing-Mail preisgegeben hat. Aber es ist einfach noch eine Lücke in diesem Prozess drinne, die wir genau in dem Fall aufgedeckt haben, dass eben jemand die Mails in der falschen Reihenfolge liest. Mhm. Das heißt, die Empfehlung wäre da eben, diese Mails technisch aus diesen Postfächern von allen Betroffenen, die die Mail erhalten haben, zu löschen, um eben das komplett zu unterbinden, dass jemand noch Zugangsdaten eingeben kann.
Das Beispiel zeigt auf jeden Fall ziemlich gut, dass es in vielen Fällen nicht damit getan ist, Erkenntnis darüber zu bekommen, man könnte bei uns Phishing-Mails machen, sondern auch, was konkret kann das in der Praxis denn für Auswirkungen haben? Mhm. Klammer auf, auch immer mit den Nutzenden im Hintergrund. Ja. Also was ist, wenn jemand einfach chronologisch seine E-Mails abarbeitet und die Achtung, es ist eine Phishing-E-Mail im Umlauf, bitte nicht draufklicken, E-Mail, erst sieht, nachdem er draufgeklickt hat. Okay.
Genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass man zwar was definiert hat, wie irgendwelche Prozesse ablaufen und es in der Realität dann aber anders gelebt wird.
Ja.
Weil man sich vielleicht nicht 1:1 an Prozesse hält, dann kann man argumentieren, dass es sinnvoll wäre, einfach den Prozess sich anzuschauen. Ist auf jeden Fall auch legitim. Aber man muss halt auch schauen, wie wird es in der Praxis umgesetzt. Und das ist manchmal ja nochmal eine andere Baustelle.
Das habe ich als Datenschutzbeauftragter natürlich ganz oft auch, ne? Die Abweichungen von Dokumentation und Praxis, das ist normal, klar. Und da halt auch mal drauf zu gucken, ist natürlich super. Okay, heißt aber natürlich auch, man kann das auch sehr schön kombinieren als Unternehmen. Also man kann eigentlich ganz gut mit Pentesting starten und mit Red Teaming irgendwo Wunden aufbohren.
Genau, das ist so das grundsätzliche Herangehen, dass man Unternehmen erstmal mit Pentests schaut, wo man möglichst viele Schwachstellen sozusagen in der gewissen Zeit eben aufdeckt. Und wenn es dann in ein fortgeschritteneres Stadium geht, dass man dann mit Red Teaming weitermacht, weil es eben umso wichtiger heutzutage ist, dass man auch Angreifer erkennt und wieder aussperren kann, weil man heutzutage auch sagt, geh nicht davon aus, dass es nie jemand in dein Unternehmen reinschafft, sondern früher oder später wird das halt passieren und dann muss man auch an der Stelle gewappnet sein. Wir haben ein paar Hinweise, was Pentests sind, was Red Teaming sind, auch auf unserer Webseite. Ich denke, das können wir dann in den Shownotes auch noch verlinken.
Ja. Machen wir. Okay, danke. Ich glaube, das hilft grob zu verstehen, wo wir uns bewegen heute thematisch. Also im Grunde Angreifer spielen, aber selbstverständlich nicht mit dem Ziel, einen tatsächlichen Angriff durchzuführen, also um jemandem zu schaden, sondern das macht man selbstverständlich im Auftrag eines Unternehmens, das gerne eine Verbesserung seiner IT-Sicherheitslage hinbekommen möchte. Und ihr ahnt es vielleicht schon, dieses Angriff simulieren kann rechtlich einige Komplikationen mit sich bringen in mehrerlei Hinsicht. Und darauf würde ich gerne heute zusammen mit dir, Nina, schauen. Also etwas konkreter. Unser Schwerpunkt ist, was ist eigentlich auch an der Vertragsbeziehung zwischen Pentestern und in ihren Kunden rechtlich problematisch? Und wie kann man sich, falsch gemacht, als Pentester sogar strafbar machen? Ne? Denn ganz oft wird ja auf Strafbarkeit geguckt. Wann immer ich mit Hackern spreche, dann reden die immer alle vom Hackerparagrafen. Darüber sprechen wir heute natürlich auch. Aber auch Unternehmen wollen ja wissen, wie man das so hinkriegen kann, dass alle sozusagen den Schutz bekommen, den sie brauchen und aber auch alle ihre Ziele erreichen, soweit das irgendwie geht. Dann würde ich mit dir auch gerne, um den heutigen Schwerpunkt zu verstehen, darauf schauen, wie so ein Pentest-Projekt überhaupt abläuft. Mhm. Und wie immer bei LegalBits würde ich gerne mit dir auch ein paar Tipps geben, wie man denn als Pentester und als gepentestetes Unternehmen an solche Projekte rangehen kann. Einfach um die rechtlichen Hürden souverän zu nehmen.
Mhm. Machen wir so.
Lass uns starten mit, wie läuft denn so ein Pentesting-Projekt ab? Wie eben gesagt, brauchen wir den Teil, um einschätzen zu können, an welchen Stellen das hinterher möglicherweise ein bisschen problematisch ist. Wir nehmen jetzt Pentesting, ne? Nicht Red Teaming, wir nehmen jetzt mal nur Pentesting, um das einfacher zu machen. Mhm. Und sag da bitte auch noch gern was dazu. Wenn manche Leute an Pentesting denken, dann denken die wahrscheinlich an so jemanden im schwarzen Hoodie, der sich irgendwelche Software aus dem Darknet runtergeladen hat, die dann ausführt und dann da auf Sachen draufklickt und das ist dann Pentesting.
Das passt nicht so ganz ins Bild. Also natürlich haben wir gewisse Programme, die wir einsetzen, aber das ist nichts, was komplett automatisiert abspielbar ist sozusagen. Es gibt inzwischen Software, die verspricht, dass es Pentesting ist. Da sind die Begrifflichkeiten halt leider nicht, wie du sagen würdest, dann legal definiert. Mhm. Das heißt, fixe Definition, was jetzt genau ein Pentest ist oder ein Red Teaming auch, das kann dann je nach Anbieter variieren, was man darunter versteht. Für uns ist es aber viel mehr als nur dieses automatisierte Ausführen von irgendwelcher Software. Da gehört für uns definitiv noch das menschliche Know-how und menschliche Interaktion und Nachdenken und Hinterfragen von Dingen, die man eben bei einem Pentestern sieht, dazu, sodass wir sagen, Stand heute ist das noch nicht automatisiert machbar. Man kann nicht einfach irgendwas ausführen und fertig. Das ist kein Pentest. Da gehört manuelles Zutun dazu. Genau.
Mhm. Wir reden jetzt darüber, wie so ein Pentest-Projekt abläuft. Aber angenommen, wir haben jetzt Unternehmen, die einfach gar nicht wissen, ist denn so ein Pentest etwas, das ich brauche oder haben will? Also wie kriegt man das raus? Ob das einem was brächte, ob man das machen sollte?
Also entweder man hat ein Unternehmen, was vielleicht schon groß genug ist, wo intern Leute sind, die man darauf ansprechen kann. Oder man geht einfach mit uns ins Gespräch und wir gucken zusammen, wie ist der Stand bei dem Kunden? Welche Tests wären sinnvoll? In welcher Reihenfolge wären die sinnvoll? Das ist einfach sehr individuell und da können wir dann gerne auch drüber sprechen. Ist dann auch ein kostenloses Gespräch, was wir an der Stelle führen. Okay. Von daher, wenn da jemand Interesse hat, einfach sehr gerne melden.
Okay, aber jetzt haben wir mal ein Projekt. Ein Kunde hat gesagt, finde ich super, mach das bitte. Dann lass uns starten. Ja, wie geht's los?
Dann starten wir mit der Vorbereitung von dem Projekt. Das heißt, wir gehen in die Detailabstimmung, was ist der Testgegenstand, was sind die Ziele.
Also gib mal bitte praktische Beispiele. Also was wäre zum Beispiel ein Testgegenstand? Sowas wie das Online-Banking?
Genau, das Online-Banking, was ich am Anfang schon erwähnt habe, oder jede andere Anwendung, die beispielsweise im Browser dann zu verwenden ist. Das können dann irgendwelche Kundenportale sein, das können Webshops sein, das können CRMs sein. Also da ist ja die Vielfalt, alles, was im Browser inzwischen läuft, ist ja sehr groß und alles das kann man sich eben in einem Pentest anschauen. Mhm. Und typische Schwachstellen, die man da findet, hatten wir vorhin kurz schon angerissen. Ja. Das heißt, kann ich auf fremde Daten zugreifen, kann ich andere Benutzer angreifen? Also diverse Tests, die wir an der Stelle durchführen und die Anwendung untersuchen.
Und was wäre zum Beispiel in den Szenarien ein Ziel? Also du hast ja gesagt, auch Ziel soll man definieren. Mhm. Was wäre so ein Ziel?
Also es ist jetzt eng zusammenhängend mit diesen Worst-Case-Szenarien auch, dass ein Kunde sagt, uns ist die Vertraulichkeit von diesen Daten besonders wichtig. Das heißt, wenn irgendwer hier die Daten von jemand anderem sehen würde, dann wäre das das Allerschlimmste, was hier passieren kann. Für uns wäre dann das besondere Ziel in dem Projekt, das rauszufinden, ob wir Wege finden, andere Daten zu sehen, als die, die wir sehen dürften. Mhm. Für andere Anwendungen ist es dann vielleicht wichtiger, dass sie permanent laufen und dass es keine Möglichkeiten gibt, dass ein Benutzer die abschalten kann oder so. Und je nach Anwendung gibt es eben verschiedene Ziele und Worst-Case-Szenarien, die man zusammen besprechen kann, damit man den Fokus im Test klar setzen kann. Weil natürlich haben wir eine begrenzte Zeit dann für dieses Projekt. Klar. Und können darüber dann priorisieren, bei den Testfällen, die wir durchspielen.
Das heißt aber, die Zieldefinition hat natürlich auch, und deswegen habe ich nochmal nachgefragt, eine Auswirkung auf die Tests, die ihr dann durchführt. Denn also man kann ja mit allen möglichen Systemen alles Mögliche machen, aber wenn man genau weiß, ich möchte gerne folgendes Ziel erreichen, ich möchte gerne sicherstellen, dass bestimmte Sachen nicht passieren können, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung darauf, was für Tests ihr durchführt.
Genau, es legt auf jeden Fall diesen starken Fokus und wir wissen einfach, was das Schlimmste für den Kunden an der Stelle wäre und können da dann genauer drauf eingehen.
Okay.
Zu einem Pentest gehört so ein Standardrepertoire, sage ich mal, schon dazu, dass man einmal so einen Rundumschlag macht, aber wo dann das tiefste Nachbohren sozusagen stattfindet, das kann man darüber dann steuern.
Okay, danke.
Zur Vorbereitung gehört für den Kunden noch dazu, dass wir entsprechend Zugriff auf die Anwendungen bekommen, die wir testen sollen, oder Zugriff auf Infrastrukturen bekommen, also beispielsweise solche Büroumgebungen und entsprechend eben Benutzer angelegt werden.
Also wenn das dazugehört natürlich.
Genau, das ist jetzt abhängig davon, was getestet werden soll und eventuell eben Anlegen von einer Testumgebung oder Anlegen von Backups, falls irgendwie mal was schief gehen sollte, passiert selten, kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass man dann aber was in der Hinterhand hat und schnell wieder zum Laufen bekommt.
Okay, haben wir die Vorbereitungsphase?
Dann geht es in die Durchführung, das heißt, wir machen den Pentest und versuchen eben Schwachstellen zu finden. Angriffssektoren aufzudecken aus dieser Perspektive von Angreifern. Und falls wir dann irgendwas Kritisches finden beim Testen, dann geben wir auch unmittelbar Bescheid. Ansonsten dokumentieren wir die Ergebnisse.
Das ist dann wahrscheinlich die Nachbereitung, ne?
Genau, da wird dann der Bericht erstellt über die Schwachstellen, die wir gefunden haben. Wir überlegen, welcher Schaden kann dadurch entstehen, unter welchen Umständen ist was ausnutzbar. Manchmal ist es so, dass man halt, keine Ahnung, ein Benutzerkonto von einem Admin schon braucht, um dann diese Schwachstelle ausnutzen zu können. Das heißt, sind dann schon mal weniger Leute, die das ausnutzen könnten, als wenn es alle Benutzer ausnutzen könnten. Aber eben trotzdem wichtige Erkenntnisse, je nachdem, welcher Schaden dann daraus resultieren kann. Dazu entsteht dann eben das Risiko und wir schlagen dann noch vor, in welcher Reihenfolge man die Behebung angehen kann, wobei das der Kunde dann auch immer individuell dann noch einschätzen sollte mit den Umständen, die wir von außen, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt sehen, die intern dann vorhanden sind.
Also das heißt, ihr macht so eine Art Prio-Liste, ne? So das hier ist total kritisch und geht schnell bis runter zu braucht ewig und bringt nichts.
Genau, und am besten ist es natürlich, das zu beheben, was wenig Aufwand hat und einen großen Nutzen bringt.
Klar.
Also so Quick Wins in dem Sinne. Und dann machen wir noch ein Abschlussgespräch, wo wir zusammen über den Bericht gehen, eventuelle Fragen klären. Und das ist der Ablauf von so einem Gesamtprojekt.
Okay.
Falls es jemand interessiert, wie so ein Bericht ausschaut, da findet ihr einen Link in den Shownotes dazu. Das ist ein fiktiver Test von einer internen Firmenumgebung. Und falls ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen.
So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Schwerpunkt. Warum und wie ist Pentesting rechtlich und manchmal auch ethisch problematisch? Rechtlich problematisch ist, das wissen alle, die sich mit Jura so ein bisschen beschäftigt haben, immer so ein total weites Feld und man kann eigentlich immer irgendwas übersehen. Was wir heute gerne besprechen wollen, sind, wie auch in der Einleitung schon angedeutet, vor allen Dingen zwei Bereiche. Nämlich zum einen, ich werde das jetzt zuerst machen, weil es dann aus dem Weg ist und wir dann Platz für den Schwerpunkt haben. Also alles, was so um den sogenannten Hacker-Paragraphen kreist, davon hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Da gab es ja 2007 eine relativ große Strafrechtsnovelle, wo so eine ganze Reihe von Vorschriften mit reingekommen sind. Da hatte der Gesetzgeber verstanden, dass es Internet gibt. Und jetzt gibt es im Strafgesetzbuch aber mehrere Vorschriften, die man als Pentester jedenfalls kennen sollte. Aber es gibt auch eine ganze Reihe weiterer Sachen, die, naja, schief gehen können.
Vielleicht zur Klarstellung da noch, Ziel unserer Projekte ist es nicht, dass wir Dinge unbrauchbar machen oder irgendwelchen Schaden anrichten. Auf dieses Schiefgehen jetzt nochmal kurz eingegangen. Das kann in seltenen Fällen ungeahnter Nebeneffekt passieren. Das heißt, wir können das jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, aber es ist nicht unser Bestreben in Tests, irgendwas zu zerstören.
Nee, klar. Aber hast du vielleicht...
Soll ich dazu noch ein Beispiel?
Ja,
oder?
Ja, total gern. Ja,
ja. Also es ist jetzt ein Beispiel aus grob überschlagen. Ich habe vor dem Podcast mal überlegt, so 130 Projekten, die ich inzwischen in dem Bereich gemacht habe. Da habe ich eine Anwendung getestet, die auch im Browser lief, also eine Webanwendung. Und Sinn der Anwendung war, dass man darüber Quellcode verwalten konnte, so grobes Bild dazu.
Also so ein Git, so ein SVN irgendwie.
Genau, so dieser Kontext. Und dort habe ich in ein Feld, in ein Eingabefeld, ein Sonderzeichen reingeschrieben. Eigentlich war dieses Feld nicht editierbar. Das heißt, da haben wir dann eben Möglichkeiten, wie man da trotzdem was reinschreiben kann. Und da hat der Server im Hintergrund nicht mit gerechnet und da ist diese ganze Anwendung abgestürzt. Das sollte halt definitiv mal nicht der Fall sein. Und dieses Problem, also ganze Anwendung abgestürzt, war nicht mehr funktionstüchtig, musste dann eben auf dem Server repariert werden. Und bis erstmal klar war, an welcher Stelle da jetzt was repariert werden muss und was da überhaupt kaputt gegangen ist, hat es halt ein paar Stunden gedauert.
Das Beispiel zeigt, glaube ich, sehr schön das Problem, dass man als Pentester auch mit den besten Absichten für unvorhergesehene Wirkungen sorgen kann. Einfach weil Software Dinge machen kann und manchmal halt Sachen passieren, mit denen niemand gerechnet hat. Und man will ja gerade Schwachstellen aufdecken, aber nichts kaputt machen.
Genau.
Und weil das beides auch relativ nah beieinander liegen kann, wie gesagt, extrem unwahrscheinlich, aber kann passieren, kann das natürlich auch zu Problemen führen. Ich würde gern mit dir mal durch so ein paar strafrechtliche Vorschriften gehen, über die man sich, glaube ich, Gedanken machen sollte, wenigstens mal kurz, um es einsortieren zu können. Also das Kapitel ist jetzt quasi für die Leute, die sich mit Pentesting beschäftigen und nie sich so Gedanken drüber gemacht haben, denn ganz so einfach ist es nicht. Grob vorweg, bei den jetzt hier besprochenen Vorschriften dreht es sich eigentlich um zwei Cluster, wenn man so will, von strafbaren Handlungen, nämlich einmal um das Verschaffen von Daten, also an Daten zu kommen, die eigentlich nicht für einen bestimmt sind, und zum anderen das Verändern, wenn man so will, stehlen oder zerstören, also irgendwie beeinflussen, verändern von diesen Daten, die ja nicht für einen bestimmt sind. Um erstmal Leute so ein bisschen zu beruhigen, aber auch um das Verständnis zu fördern, würde ich gerne noch vorweg eine Sache sagen. Straftatbestände, also insbesondere auch die, über die wir heute reden, sind Vorsatzdelikte. Also nicht alle, es gibt auch Fahrlässigkeitsdelikte. Auch so fahrlässige Tötung oder so, das haben ja Leute auch alles mal gehört. Das geht auch ohne Vorsatz, aber darüber reden wir heute nicht. Also bei den Sachen, über die wir heute sprechen, muss man also quasi mehr als fahrlässig handeln. Aber Vorsatz ist, und da müssen wir auch genauer auf die Vorschriften gucken, nicht dasselbe wie eine sozusagen böse Absicht. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe einen weißen Hut auf, also ich mache White Hat Hacking, ich will ja nichts Böses, deswegen habe ich nie Vorsatz. So einfach ist es leider auch nicht. Sondern Vorsatz heißt, dass man das, was im Straftatbestand steht, also das, was im StGB in der jeweiligen Vorschrift steht, dass man das sozusagen mindestens als Möglichkeit, als Risiko in Kauf nimmt.
Heißt, man nimmt diesen Schaden billigend in Kauf, oder?
Nicht unbedingt den Schaden. Es geht nicht primär um den Schaden. Oder also andersrum, es kommt darauf an, ob der Schaden im Straftatbestand steht. Also wenn da steht...
Also das, was da geschrieben steht, nimmt man billigend in Kauf.
Richtig.
Okay.
Genau. Jede Strafvorschrift hat ja einen bestimmten Zweck. Die soll ja irgendetwas schützen. Und da steht dann zum Beispiel drin, wer einen Schaden verursacht, indem er, und wenn es ein Vorsatzdelikt ist, dann heißt das, der Vorsatz muss sich auch auf dieses Schadenverursachen beziehen. Wenn da aber nur steht, wer unter Überwindung von Zugangshürden Daten sieht, die nicht für ihn bestimmt sind, dann steht da nichts von Schaden, dann brauchen wir auch keinen Schaden im Vorsatz.
Okay.
Vielleicht, um das so ein bisschen einsortieren zu können, das ist so Strafrecht erstes Semester, aber man grenzt hier die bewusste Fahrlässigkeit manchmal vom bedingten Vorsatz ab. Also das kann man sich ganz gut vorstellen, glaube ich, mit der Abgrenzung von wird schon nicht zu und wenn schon. Ne? Also wenn man sagt, wird schon nicht.
Das wäre dann bewusste Fahrlässigkeit?
Richtig, noch kein Vorsatz. Aber wenn man sagt, naja, wenn es passiert, naja, nehme ich in Kauf, so, dann ist das ja so ein bewusstes Nicht-darauf-Vertrauen, dass es nicht passiert, sondern...
Man geht schon davon aus, dass das passieren kann.
Könnte passieren, nehme ich in Kauf. Das wäre der bedingte Vorsatz. Also das ist so die Abgrenzung, die man da in der Hinsicht gerne macht. Ich will jetzt hier gar nicht so drauf rumreiten. In der Praxis kommt es natürlich auch immer darauf an, ob das beweisbar ist dann, ne, vor Gericht und alles. Und das ist eh alles so ein bisschen schwierig und nochmal eine andere Dimension. Aber darauf würde ich jetzt heute gerne nicht gucken, sondern erstmal nur gucken, wie sieht das strafrechtlich überhaupt aus. Ich würde jetzt heute gerne auf 4 oder je nachdem, wie man zählt, 5 verschiedene Strafvorschriften gucken, nämlich den 202a StGB, das Ausspähen von Daten, den 202b StGB, das Abfangen von Daten, den 202c StGB, das Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten, also quasi so die vor die Klammer gezogene Vorbereitung von 202a und 202b. Und dann bewegen wir uns ziemlich genau 101 Vorschrift im StGB, also numerisch gesehen auf jeden Fall, und gehen rüber zum 303a der Datenveränderung. Ne, man merkt, vorher war es irgendwie so, alles nur Daten bekommen, die man nicht haben sollte. Mhm. Und jetzt sind wir im 303a mit der Datenveränderung bei. Tatsächlich, wir tun etwas mit Daten, wir verändern das. Und 303b StGB, die sogenannte Computersabotage. Ne, diese 202a, b, c Geschichten sind so mit Ausspähen von Daten, also Daten bekommen, die nicht für einen gedacht sind. Und die 303a und b sind dann, grob gesagt, Daten kaputt machen. Mhm. Fangen wir vorne an beim 202a, dem Ausspähen von Daten. Da geht es darum, dass man sich strafbar macht, wenn man sich unbefugt Zugang zu Daten verschafft, die nicht für einen bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind. Also nicht einfach nur an Daten kommen, die nicht für einen sind, sondern man muss, wenn man so will, auch noch über einen Zaun. Also man könnte auch sagen, das ist sowas wie digitaler Hausfriedensbruch. Also wie halt auf ein Grundstück kommen.
Wobei dieses besonders gesichert vermutlich auch wieder Auslegungssache am Ende sein kann, oder?
Ja, also ja. Natürlich ist es das. Ja. Wir gucken ja immer aus der Pentesting-Sicht drauf. Ne? Also da gibt es natürlich tausend Sachen, über die man schauen kann. Aber wir wollen ja vor allen Dingen schauen, wie oder wann oder womit machen sich denn PentesterInnen im Zweifel strafbar. Mhm. Und vielleicht eine Sache vorweg. Klar, nicht gegeben haben wir das, wenn man quasi nur schaut, auf welchen Ports ein Server antwortet. Also wenn man nur einen automatisierten Scan macht, wo antwortet denn ein Server überhaupt? Mhm. Denn relativ klar ist, da ist noch keine Zugangssicherung überwunden oder so, sondern man sendet ein Signal, der Server antwortet irgendwas, da sind ja noch keine Daten eingesehen.
Okay, da ist jetzt meine Frage. Man kann schauen, auf welchem Port wird geantwortet. Da weiß man auch erstmal nicht, was da jetzt unbedingt dahinter steckt. Es kann sein, dass da dann, wie es sozusagen vorgesehen ist, auf einem Port 22 SSH dahinter steckt. Es kann aber auch sein, dass jemand das einfach mal vertauscht hat und hinter diesem Port ein ganz anderer Dienst, wie beispielsweise eine Webseite dann steckt, also HTTP an der Stelle. Mhm. Da gibt es dann den Unterschied, schauen wir nur, ob dieser Port auf ist oder schauen wir eben auch, was genauer dahinter steckt. Ist das schon ein Ausspähen von Daten, wenn man nur versucht rauszufinden, welcher Dienst dahinter steckt?
Ich würde sagen nein, denn du hast noch keine Überwindung einer Zugangssicherung.
Ich gucke ja erstmal nur, welche Funktion da ist.
Ja, also du tust in der Hinsicht, nach meinem Dafürhalten ja etwas, dass der Dienst, der da läuft, auch machen soll.
Mhm, okay.
Na, also man kann, meine ich, eine Strafbarkeit jemandem nicht dadurch untermogeln, dass man total, sagen wir mal, Industriestandards widrig irgendwelche Serverantworten auf irgendwelche Ports zum Beispiel legt, wo man sie nicht erwartet. Also das wäre ja ungefähr so, als würdest du irgendwo hinkommen an ein Gebäude, auf einen Klingelknopf drücken und es geht sozusagen ein Briefkasten nach außen auf und es fällt Geld raus und dann sagt man, jetzt hast du dich aber des Diebstahls strafbar gemacht.
Okay, das heißt, solange man noch nicht aktiv nach Schwachstellen schaut, sondern nur erstmal die Funktionalität untersucht, ist das okay.
Nee, also ob du nach Schwachstellen guckst oder nicht, spielt hier keine Rolle für die Strafbarkeit, denn du machst dich ja strafbar, wenn du unter Überwindung einer Zugangssicherung, also das muss man ja auch
okay,
bewusst...
Okay, da ist keine Zugangssicherung.
Genau, ne, wenn du die nicht hast, ist egal, ja. Ob du nach Schwachstellen guckst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Du musst vorsätzlich, also mindestens unter bedingtem Vorsatz, ne, unter diesem und wenn schon, musst du eine Zugangssicherung überwinden und dann Zugang zu Daten bekommen, die nicht für dich bestimmt sind.
Verstehe.
Ob du nach Schwachstellen suchst oder so, spielt gar keine Rolle.
Okay.
Und hier würde ich das gerne direkt als den ersten wichtigen Punkt festhalten. Man könnte ja jetzt an den Punkt kommen, wo man jetzt schon auch unter Überwindung von Schwachstellen irgendwas tut. Das ist dann vielleicht wieder Red Teaming, muss man mal gucken, aber auch Pentesting könnte das ja sein. Und hier ist wichtig, dass da halt dieses unbefugt mit dem Tatbestand steht. Und unbefugt hat man natürlich dann nicht, wenn der Kunde sagt, ja, mach das bitte. Also es sollte möglichst beim Kunden auch jemand sein, der den vertreten darf, ne? Wenn das, keine Ahnung, irgendwer...
Die Unterschrift muss schon aussagekräftig sein.
Nee, vor allen Dingen muss die Person das eigentlich auch vertreten dürfen. Also ich würde an eurer Stelle immer gucken, dass das jemand macht, der das auch wirklich darf und nicht halt irgendwer, der irgendwann irgendwo da gearbeitet hat. So, ne? Aber also Corner Case, glaube ich.
Ja,
ja so, genau. Unterschrift ist natürlich immer gut. Das muss nicht unbedingt auf Papier sein. Das könnte man auch in einer E-Mail machen. Die würde ich dann natürlich ablegen, um das hinterher im Zweifel auch belegen zu können, dass man die Erlaubnis hatte. Aber Schriftform tut nicht weh, also Papier. Aber hier merkt man auch, warum zum Beispiel die Vorbereitung, das Definieren der Umgebung, also der Testgegenstände oder der Angriffsgegenstände, wenn man so will, dass das so wichtig ist, denn die Befugnis muss sich natürlich auf das konkrete System, den konkreten Server, die Umgebung beziehen, in der man sich gerade bewegt. Das ist ja schön, wenn man für 300.000 Systeme eine Befugnis hat, aber für genau das System, wo man sich jetzt gerade möglicherweise strafbar gemacht hat, nicht.
Ja.
Deswegen ist es so wichtig, dass man vorher sagt, diese Systeme werden geprüft. Ich würde auch immer empfehlen, da so zu dokumentieren, dass das total eindeutig ist, dass hinterher keiner sagen kann, ja, das habe ich aber nicht gemeint. Ist, meine ich, professionell. Also das kann ja eine Auflistung von, keine Ahnung, IP-Ranges sein, also dass man Server definiert, bestimmte Namen oder keine Ahnung was. Also so, dass man halt konkret sagen kann, im Einzelfall, nee, da sollten wir schon dran. Übrigens, Fun Fact, das Amtsgericht in Jülich hat Ende Juli, das ist so auch durch meinen Äther gegangen, unterm Aktenzeichen, falls ihr nachgucken wollt, wir packen es auch in die Shownotes, aber unterm Aktenzeichen 60 QS 16 aus 23, entschieden, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Case, aber habe ich gedacht, bringe ich mit ein, weil lustig.
Definitiv.
Da hatte jemand einen Objektcode von Software genommen, hatte den dekompiliert, dann zum Quellcode natürlich, und in diesem Quellcode dann ein Passwort gefunden, das da im Klartext stand, so habe ich das verstanden, das stand jetzt nicht in der Pressemeldung, aber anders kann es ja eigentlich nicht sein. Und wenn dieses Passwort ausgelesen wird, dann sagte das AG Jülich, mache man sich nach 202a StGB, also wegen des Ausspähens von Daten, strafbar.
Ja, das ist schon sehr spannend, weil ein Passwort in Quellcode zu schreiben, ist einfach echt nicht im Sinne des Erfinders. In Quellcode gehören keine Geheimnisse, wenn man, wie du gerade schon beschrieben hast, immer davon ausgehen muss, dass man so ein Programm wieder zurück umwandeln kann in seinen Quellcode, zumindest bis zu einer bestimmten Ebene. Und mit dem Wissen als Entwickler dann ein Passwort da reinzuschreiben, also wer würde das machen? Also ich bezweifle, dass das erlaubt sein sollte sozusagen. Ich würde das fast umdrehen, diese...
Dass sich die schon strafbar machen, ne? Ja.
Ist schon fahrlässig. Oder ich weiß nicht, ob ich die Wörter jetzt korrekt verwende, aber...
Ja, das sollte man nicht machen.
Ja.
Also so viel dazu. Dann haben wir, glaube ich, die Ausspähung durch. Dann rüber zum 202b StGB, dem Abfangen von Daten. Das ist jetzt sozusagen die TK-Variante, also die Data-in-Transit-Variante dessen, was wir gerade als Data-at-Rest-Variante gesehen haben. Vorher ging es ja darum, dass man Daten zu Gesicht bekommt unter Überwindung von Zugangssicherungen, die nicht für einen bestimmt sind. Also die da, wenn man so will, da rumliegen. Und der 202b StGB sagt, wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln, also sowas wie Network Sniffer zum Beispiel, für ihn nicht bestimmte Daten, also haben wir dann auch wieder dasselbe wie bei 202a, aus einer nicht öffentlichen Datenübermittlung, also im Grunde alles, was Internet ist, was eben nicht Rundfunk ist oder so, verschafft, wird bestraft.
Vielleicht nochmal so ein Bild, was so ein, du hast jetzt mal schon gesagt, Network Sniffer tut, damit das vorstellbar ist für die Leute, für die das jetzt noch kein Begriff ist. Das sind vereinfacht gesagt Programme, die alles mitlesen, was sie irgendwie erreicht. Und das können wir uns so vorstellen, als würden wir jetzt in einer S-Bahn stehen und wir hören einfach mal zu, was wir so mitbekommen. Die Gespräche von Leuten, die näher bei dir stehen, die hörst du komplett. Wenn von weiter hinten irgendwer irgendwas laut ruft, das dann alle gerichtet ist, bekommst du das auch mit. Wenn sich aber weiter weg zwei Leute ganz normal unterhalten, also in normaler Lautstärke, dann bekommst du das nicht mit, weil es eben zu weit weg für dich ist. Das ist so eine Analogie, wie das im Netzwerk auch funktioniert.
Und man sieht an dieser Vorschrift, glaube ich, recht gut, was da problematisch ist. Also auch gerade ethisches Hacking, also auch wenn man es zu Sicherheits-, also zur Steigerung von Sicherheitsniveaus macht, ist es schwierig. Also hier ist es sogar doppelt schwierig, sich nicht strafbar zu machen, denn man braucht hier im Vergleich zu 202a keine Überwindung irgendeiner technischen Zugangssicherung, sondern auch unverschlüsselt Network Traffic mitzuschneiden, also jedenfalls kann man darüber diskutieren, ist hier tatbestandlich inkludiert. Und das heißt, wenn du einfach nur mithörst und das ist nicht für dich bestimmt, und das ist ja bei Network Traffic viel nicht, dann ist das tatbestandlich schon drin. Und dadurch, dass du keine irgendwie Passwörter knacken musst, du musst keine Verschlüsselung knacken oder so.
Man hört ja nur zu.
Selbst wenn das so wäre, wäre es trotzdem für Pentester im Zweifel schwierig. Denn man will ja im Zweifel mal gucken, wie gut ist denn die Verschlüsselung? Kriege ich das geknackt oder nicht?
Ja, vielleicht so als einschränkender Hinweis. Also solche Programme, wo man da einfach mal zuhört, was passiert hier, das kommt bei Pentest in der Regel in internen Infrastrukturen, also in Firmenumgebungen im Inneren zum Einsatz. Das heißt, da weiß man zumindest schon mal, dass der Versender im Firmennetz ist oder der Empfänger im Firmennetz ist. Einfach mal so im Internet irgendwie, das ist kein Szenario, was jetzt relevant ist.
Gut, ich habe ja gerade gesagt, das ist auch in doppelter Hinsicht schwierig. Die andere Hinsicht ist, hier ist es nicht so einfach, ein Einverständnis zu bekommen, wie das gerade beim 202a war. Ne? Also da haben wir den Kunden, der sagt, mach bitte, ist in Ordnung.
Ja.
Hier ist die geschützte Person aber eine leicht andere. Hier geht es ja darum, die Vertraulichkeit von Kommunikation zu sichern, der Leute, für die diese Daten jetzt gedacht sind. Das sind möglicherweise einfach andere Leute und das macht es deutlich schwieriger, überhaupt ein Einverständnis zu kriegen, weil du nicht weißt, wen du fragen musst. Und selbst wenn du hinterher die Leute fragen könntest und selbst wenn du von denen hinterher eine Einverständniserklärung bekämst, würde das strafrechtlich den Tatbestand nicht entfallen lassen. Also im Nachhinein geht das einfach nicht. So ist es nicht gemacht.
Mhm.
Also man merkt, glaube ich, dass in der Praxis man sich bei manchen Tests, also wie hier zum Beispiel, je nachdem, worauf man achtet, was man mitschneidet, sich irgendwie darauf verlassen muss, dass es entweder halt schon keiner merkt oder so. Oder dass es keinen interessiert oder dass die Staatsanwaltschaft das dann halt einstellt, weil sie sagt, ja, irgendwie lohnt nicht oder so.
Ja, so ganz passend sind diese ganzen Gesetzestexte nicht, wenn man Peer-Testing und Red Teaming durchführen möchte.
Ich kann vielleicht an der Stelle schon den Ausblick geben. Du hattest mir dankenswerterweise den Link schon hingeworfen. Auf Golem kam jetzt vor kurzem, wir packen das auch in die Shownotes, eine Meldung, dass die Bundesregierung vorhat, den Hacker-Paragraphen zu ändern. Das kam aus dem Koalitionsvertrag und man wollte, also SPD, Grüne und FDP wollten schon 2021 oder haben darin normiert, dass sie, Zitat, das Identifizieren, Melden und Schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren, zum Beispiel in der IT-Sicherheitsforschung, Zitat Ende, legal durchführbar machen wollen.
Mhm.
Da ist in der Kritik auch der 202c, zu dem wir jetzt kommen. Aber also man möchte relativ offensichtlich IT-Sicherheitsprüfungen, zu denen ja Pentests auch gehören, offenbar den Weg ebnen. Das ist natürlich toll.
Ja, wird Zeit.
Ja, wird echt Zeit. Aber waren ja nur 16 Jahre. So, und also jetzt noch zum 202c. Der ist überschrieben mit Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten. Ich hatte schon mal gesagt, das ist quasi so die Vorschrift, die die 202a und b, die wir gerade schon besprochen haben, vorbereitet. Da steht dann drin, wer eine Straftat nach 202a oder b vorbereitet, indem er mehrere Dinge tut, zum Beispiel Passwörter oder sonstige Sicherheitscodes oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich verschafft, verkauft, jemandem überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, der wird bestraft. Und ja, also das bedeutet eigentlich, wann immer du auch sowas wie Network Sniffer im Zweifel machst oder wenn du das Überwinden von Zugangssicherungen in eine Software gießt, dann kannst du dich da auch schon strafbar machen. Und ja,
das ist auch schon wieder ein relevanter Punkt, weil man schon häufig auch versucht, an Passwörter oder andere Anmeldeinfos zu kommen, um sich von einem System aufs nächste fortzubewegen oder mal mit anderen Benutzerrechten dann zu schauen, was mögliche Angriffe weiter sind. Also
nur nochmal zur Erinnerung, wenn man das mit Einverständnis des Rechteinhabers macht, dann
passt.
Geht das. Aber also ich habe jedenfalls auch schon Diskussionen darüber gelesen und gehört, wer denn dann jeweils der Rechteinhaber ist, ne? Wenn es um konkrete Passwörter geht von einzelnen Leuten und so. Man muss auch dazu sagen, auch hier ist ja eine Vorsatztat, ne? Also man muss ja eine Straftat vorbereiten wollen. Das ist ja auch Teil des Vorsatzes. Und wenn man das nicht tut, weil man ein Einverständnis hat und davon ausgeht, man tut das gar nicht, dann ist es wieder so ein Vorsatzmangelthema. Dann wird das wahrscheinlich dann gar nicht.
Das ist eigentlich nichtig.
Und dann lass uns jetzt noch zu den zwei verbleibenden Straftatbeständen kommen, nämlich dem 303a der Datenveränderung und dem 303b der Computersabotage. Zum 303a StGB der Datenveränderung, der sagt, wer rechtswidrig Daten mit Bezug auf den 202a Absatz 2, also elektronische Daten, rechtswidrig löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert wird und so weiter bestraft. Die Rechtswidrigkeit sagt schon relativ klar, das kann man auch über ein Einverständnis des Kunden abfrühstücken, aber wichtig ist es.
Mhm.
Und wie geht ihr zum Beispiel in der Praxis damit um?
Wenn wir jetzt irgendwas finden, wo es jetzt notwendig wäre zu Demozwecken, dass diese Schwachstelle ausnutzbar ist, dass man beispielsweise Daten verändert, Daten neu anlegt, dann arbeiten wir da mit Proof of Concepts, nennt man das, also ungefährlichen Mini-Beispielen, übersetze ich es mal frei auf Deutsch, mit denen wir demonstrieren, dass was möglich ist. Und da würden wir dann aber nie irgendwas Bösartiges mitmachen, was dann wirklich, keine Ahnung, irgendwas verschlüsselt oder großflächig Daten löscht oder sondern nur so ein Mini-Beispiel, was eben ungefährlich ist, um zu demonstrieren, was grundsätzlich möglich wäre. Der Rest lässt sich davon direkt dann ableiten. Und falls selbst so ein Mini-Beispiel zu riskant wäre, dann beschreiben wir auch nur, was passieren könnte, weil wir eben keinen Schaden anrichten möchten in den Projekten. Mhm. Und da ist dann auch wieder viel Erfahrung, die reinspielt, um einzuschätzen, was hat denn jetzt hier welchen Effekt, wenn ich was tue. Mhm.
Heißt aber, der 303a spielt eigentlich beim Pentesting keine vordergründige Rolle.
Datenveränderungen passieren schon, das möchte ich nicht ausschließen, aber eben auf ungefährliche Art und Weise an der Stelle, dass jetzt daraus kein Stillstand in irgendeiner Form resultiert oder zumindest ist das dann nicht der gewünschte Effekt.
Ja, und zu guter Letzt, das kann man glaube ich aber auch kurz machen, nochmal der 303b StGB, die Computersabotage. Also da geht es darum, dass man sich strafbar macht, wenn man eine Datenverarbeitung durch Angriffe nach 303a, also Dingen, die wir schon vorher besprochen haben, erheblich stört. Nach meinem Dafürhalten macht man sich mangels Vorsatzes da regelmäßig schon gar nicht strafbar, weil man ja Pentesting nicht macht, um etwas kaputt zu machen oder irgendetwas zu stören. Und selbst wenn, könnte man ja auch die Einverständniserklärung mit dem Kunden so bauen, und so würde ich es eigentlich auch immer machen, dass man ihn darauf hinweist, dass halt was kaputt gehen kann, und um dem auch vorzubeugen, also dass selbst wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dass das eben keine solche erhebliche Störung ist, hat man ja auch, deswegen haben wir die Vorbereitung auch eben besprochen, ja Maßnahmen getroffen, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Daten dann nicht unwiederbringlich weg sind, sondern dass man die aus Backups zurückholen kann. Wenn man kann, dann nimmt man ja im Zweifel auch ein Testsystem, um das zu probieren. Aber das ist natürlich eine Einzelfallsache, muss man mit dem Kunden gucken. Und das Einzige, was mir einfällt, was jetzt so relativ klar in diese Richtung ginge, wären so Denial of Service oder Distributed Denial of Service Attacken, also DOS oder DDoS Attacken.
Wo du es gerade ansprichst, also da geht es ja darum, dass man Systeme mit Anfragen bombardiert sozusagen, damit sie einfach in die Knie gehen, also sie einfach unter Last zum Einbrechen bringt. Sowas machen wir standardmäßig nicht in Pentest, weil es aus unserer Sicht nicht zielführend ist und es ist auch von Kunden quasi nie gewünscht. Denn was würde man damit zeigen, wenn man genug Anfragen draufwirft, dann in die Knie. Und klar soll das System eine gewisse normale Last ertragen können, dass mehrere Benutzer gleichzeitig das verwenden oder auch mal irgendwelche Peaks abfängt, wenn besonders viel Bedarf ist, diese Anwendung zu benutzen. Aber das wird häufig schon bei internen normalen Anwendungstests geprüft und durch Teile in Pentests, wo wir automatisiert vorgehen, also ist immer mit Teilbestandteil, generieren wir auch mehr Anfragen, als das jetzt ein Mensch können würde. Das heißt, mal ein bisschen mehr Anfragen zu generieren, wie üblich, ist schon auch dabei, aber das ist jetzt kein expliziter Testfall und wir reizen das jetzt nicht in irgendeiner Form aus, dass man das Denial-of-Service-Angriff an der Stelle nennen würde, diesen Testfall.
Okay. So, und damit würde ich jetzt gerne die Klammer der Strafbarkeiten schließen. Das Fazit aus dem Kapitel wäre nach meinem Dafürhalten, man muss halt, wie gesagt, vorher definiert haben, was getestet wird und in welcher Umgebung. Und man braucht ein Einverständnis des Kunden vor allem. Und das sollte sich von selbst verstehen, aber ich sag's trotzdem mal dazu, ich würde immer empfehlen, bei unvorhergesehenen Dingen halt erstmal auf Pause zu drücken und mit dem Kunden zu sprechen und zu sagen, wir haben hier was gefunden, damit haben wir gar nicht gerechnet. Was soll jetzt als nächstes passieren?
Ist ja auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand an der Stelle.
Ne? Ja. Okay. Ja gut. So, und dann lass uns jetzt auf den eigentlichen Schwerpunkt gucken, wie es denn aussieht jetzt eigentlich mit der Vertragsbeziehung zwischen Pentesting-Unternehmen und gepentestetem Unternehmen. Dass die Vertragsbeziehung zwischen Pentestern und ihren Kunden so ein bisschen komplizierter ist, als man vielleicht denkt, müsste ja jetzt schon eigentlich klar geworden sein. Ihr habt uns ja jetzt schon öfter mal sagen hören, man muss halt festhalten, was genau gepentestet werden soll und das muss der Kunde auch unterschreiben. Und klar ist der Punkt wichtig, aber in den Details verstecken sich trotzdem Fallen, in die man nicht reintappen sollte.
Okay, wie ist es denn? Also braucht man da jetzt wirklich eine Unterschrift oder kannst du nochmal festmachen, in welcher Form so eine Unterschrift oder Bestätigung dann erfolgen muss, wenn wir jetzt einen Testgegenstand beschreiben im Angebot oder dann im Rahmen der Projektvorbereitung nochmal das Festhalten in irgendeinem Dokument? Ist das dann okay oder braucht man wirklich sozusagen Stempel?
Stempel ist übrigens ein lustiges Thema. Stempel hat in diesem ganzen Kontext, jedenfalls prozessführungstechnisch, überhaupt keine Relevanz. Stempel ist totaler Quatsch. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die legen ganz großen Wert auf Stempel. Aber Stempel kann ich ja auch nachmachen. Also Stempel sind eigentlich völliger Quatsch. Kann man machen, aber spielt keine Rolle.
Okay, Unterschrift.
Was du fragst, ist ja eine Formfrage. Also brauchen wir Dinge auf Papier mit einer eigenhändigen Unterschrift?
Oder per Mail, ja.
Großer Unterschied, das ist ein totaler Misconception, also großer Irrglaube. Also wenn ein Kunde ein Dokument ausdruckt, also ich meine drucken, aber ausdrucken, als könnte man eindrucken oder so, aber also ein Kunde druckt ein Dokument und unterschreibt das, scannt es und schickt euch den Scan per E-Mail, dann ist das von der Urkundenqualität her, also von der Beweisbarkeit, eigentlich überhaupt nicht besser, als würde er in der E-Mail einfach schreiben, ja, ist gut so. Also hier ist die Einverständniserklärung per E-Mail
gleichbedeutend.
So, das spielt überhaupt keine Rolle, denn ein gescanntes PDF ist ein Bild. Also es ist prozessrechtlich kein Dokument, keine sogenannte Urkunde, mit der man wirklich einen Beweis führen könnte.
Wie sollte man es denn machen, damit man auf der sicheren Seite dann ist?
Die sichere Seite ist tatsächlich Papier. Also auf Papier unterschreiben, aufbewahren. Das ist die sichere Seite, in der Praxis aber oft unpraktikabel. Machen viele Leute nicht.
Ja.
Und das ist das, was tatsächlich rechtlich gesehen mit Schriftform gemeint ist.
Mhm.
Das, was in der Praxis viel öfter gemacht wird, ist sogenannte Textform. Schriftform ist ein Fall von Textform, aber Textform könnte auch in der E-Mail sein. Also auch wenn so ein PDF durch die Gegend geschickt wird. Man kann auch Angebote natürlich, wird in der Praxis ja auch ständig gemacht, per E-Mail annehmen, also sagen, ja, ist in Ordnung. Also was ich als Tipp eigentlich immer mitgebe, ist, das, was ihr aufbewahren solltet, ist eine eindeutige Erklärung. Es kann da leider total viel passieren. Also jemand schickt dir eine E-Mail und da steht drin, ich bin einverstanden, dein Michael Müller. Dann ist es nichts, denn da steht nicht in was.
Okay, wenn wir jetzt ein Angebot schicken und da hängen unsere AGB dran, die im Angebot verwiesen werden als Anhang und das Angebot wird angenommen. Ist das dann schon, dass die AGB auch angenommen werden?
Ja, es sei denn, es wird widersprochen. Genau, also da steht ja dann im Angebot auch, es gelten die AGB und wenn er das dann annimmt, ohne zu widersprechen, dann gilt das natürlich mit. Das kann man dann auch in einer gewissen Weise Huckepack machen, also die Einverständniserklärung, ne? So hast du das gelesen, bist du einverstanden und so. Dann kann der per E-Mail, wenn er, ne, also ich würde es dann immer als Antwort haben wollen, also damit dann der E-Mail-Verlauf mit drin ist und man weiß, worauf man sich genau bezieht. Mhm. Vielleicht auch das unterschriebene Angebot von mir aus auch gescannt da anhängen, denn dann ist halt klar, da ist eine Erklärung, das ist dann keine Urkunde, aber ist trotzdem ja ein Indiz. Also das hat ja schon auch irgendeinen Wert, das ist ja nicht wertlos, würde ich schon machen. Aber es muss halt eindeutig sein. Ne? Also was ich immer schwierig finde, ist, stell dir vor, ihr schickt ein Angebot raus und es kommt nur eine jungfräuliche E-Mail zurück und da sagt der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin, ich bin einverstanden, ist beauftragt.
Mhm.
Weil dann nicht mehr klar ist, vor allen Dingen, wenn ihr mehrere Angebote mal irgendwann geschrieben habt, so ist es denn jetzt okay? Oder wenn in deren AGB dann sowas steht wie AGB von Zulieferern werden abgelehnt, es sei denn, das ist ja also dieses komische AGB-Getanze ständig, ne? Auf beiden Seiten sagt man immer, deine gelten nicht. Was macht man dann daraus? Aber das ist allgemein zivilrechtliches Getanze. Das, was ich sagen möchte, ist, es sollte halt eindeutig sein, worauf sich das bezieht. Also welches Angebot ist angenommen? Bin ich im Zweifel einverstanden mit den AGB? Das würde ich als Erklärung eigentlich immer mit abholen. Und die Einverständniserklärung, wenn ihr das separat machen wolltet, dann halt auch das.
Okay.
Also das ist vielleicht vorweg schon mal ein ganz wichtiger Punkt, aber das hat jetzt mit Pentesting speziell eigentlich nichts zu tun. Das ist eigentlich bei allen Angeboten ein Problem. Darauf würde ich immer Wert legen, aber insbesondere dann, wenn eine Kundenbeziehung schon so ein bisschen holprig losgegangen ist. Also wenn es viel so hin und her gibt, also wenn sich der Auftraggeber nicht so richtig einigen kann oder dann wird so konzeptionell noch ein bisschen rumgesprungen oder man sagt, ja, weiß noch nicht und das weiß man noch und hier ist noch was optional und da könnte man so oder so. Das sind halt alles Sachen, die so eine Eindeutigkeit schwierig machen. Und das heißt nicht, dass das alles total unzulässig ist, wenn man keine Eindeutigkeit hat. Aber das bedeutet, man hat eine Auslegungsbedürftigkeit. Also im Streitfall muss man halt gucken, was ist denn jetzt vereinbart? Und je mehr ausgelegt werden muss, desto unsicherer ist das alles. Also im Zweifel für beide, aber je nachdem, wer da halt einen Anspruch geltend machen möchte.
Macht dann halt potenziell mehr Probleme und Stress im Nachhinein.
Ja. Lieber vorher drei unnötige Fragen stellen und dann die Kundenbeziehung entspannt durchleben, als möglichst schnell anzufangen und hinterher in Probleme reinzurennen. Das ist immer blöd, weil das nicht nur Frustration macht, damit rechnet ja im Zweifel eure Ansprechpartnerin auch nicht oder der Ansprechpartner. Mhm. Also die merken halt plötzlich, ah, jetzt habe ich gedacht, das läuft und jetzt muss ich mich doch drum kümmern und da habe ich keine Zeit für. Und wenn da noch Budgetgeschichten hinten dran hängen, ne? Also wenn man hinterher merkt, ah, es ist doch teurer geworden, dann kann das für den Fachbereich, der euch da im Zweifel beauftragt hat, wenn das jetzt nicht direkt von der Geschäftsleitung kommt, halt schwierig sein, da hinterher nochmal Budget zu kriegen. Damit bringt man die AnsprechpartnerInnen oft auch in eine blöde Situation. Also ich würde lieber vorher dreimal eine Frage stellen und ein Ja ist doch klar und natürlich abholen als andersrum.
Okay.
Jetzt habe ich ein paar Punkte mir überlegt oder haben wir uns zusammen überlegt, auf die wir mal schauen wollen. Zum einen, da haben wir ja vorher schon ganz viel drumherum getanzt, die Definition der Leistung. Also ganz konkret, was wird eigentlich genau geschuldet? Und man muss halt immer auch ein bisschen gucken bei dieser Definition, wie versteht denn der Kunde oder die Kundin das im Zweifel? Also konkret, gerade beim Pentesting könnte es zum Beispiel passieren, dass dann Kunden denken, ah ja, die kommen und die machen, dass das dann sicher ist bei mir.
Oder sie denken, man macht nur einen Schwachstellen-Scan, was nach unserem Verständnis von Pentest einfach kein Pentest ist. Mhm. Kommen wir auch wieder zu diesen nicht legal definierten Begrifflichkeiten am Ende, ne?
Genau, unterschiedliche Vorstellungen dessen, was ihr da macht, können zu viel Reiberei führen. Deswegen ist es wichtig, das zu definieren. Also auch im Zweifel klar zu sagen, wir machen mehr als eine Schwachstellenanalyse. Also wir feuern nicht einfach nur ein automatisiertes Programm und werfen dir irgendwas hin, sondern wir testen tatsächlich auf Schwachstellen. Und du kriegst hinterher einen Abschlussbericht. Aber zum Beispiel, wir fixen das nicht. Also wir sagen dir, was wir gefunden haben. Mhm. Auch zum Beispiel, ein Kunde könnte ja auch auf die Idee kommen, zu sagen, ah, jetzt will ich aber auch eine Garantie von euch haben, dass das alle Schwachstellen sind, die ihr da gefunden habt.
Das gibt's nicht.
Ne, tut es nicht und geht auch gar nicht. Denn ihr definiert ja ein Szenario, Testgegenstände und sowas und macht dann da die Tests, die halt besprochen sind. Aber es können natürlich trotzdem noch andere Sachen auftreten. Ja. Also diesen Anspruch auf Vollständigkeit, ne, den Zahn muss man eigentlich Kunden im Zweifel auch ziehen.
Genau, es ist einfach eine begrenzte Zeit, die man hat. Und was auch wichtig ist, es ist eine Momentaufnahme.
Ah ja, kommt auch noch dazu, klar.
Das heißt, wenn sich nächste Woche was ändert, dann kann das schon wieder ein anderes Bild ergeben.
Das ist also ein Faktor, auf den ich besonderes Augenmerk legen würde. Was genau tut ihr da für uns eigentlich? Also ihr Mindbytes für uns Kunde. Als Tipp an die Pentester, ich würde immer mit dem Blick des Kunden da drauf gucken. Also ich sage das deshalb, weil man sich gerne verrennt und man dreht sich ja gerne in seinem eigenen Badewasser. Man hat so Begrifflichkeiten, die benutzt man einfach immer schon so und das sagen ja alle so, aber der Kunde im Zweifel nicht. Und da ist auch eine Klärung, dass man ein gemeinsames Verständnis dessen hat, was da kommen wird, was da geleistet wird, total wichtig, meine ich.
Ja.
Gerade bei Erstkunden, wenn man schon weiß, wie die ticken und das war halt immer schon so, dann kann man ja auch auf Erfahrungen zurückgreifen und sagen, so wie beim letzten Mal. Aber wenn man zum ersten Mal für jemanden tätig wird,
viel kommunizieren.
Lieber doppelt und dreifach, ja, ist wichtig. Gerade bei sowas technisch Speziellem, wo halt unter Pentesting alle möglichen Leute alles Mögliche verstehen.
Ja.
Dann auch schon, ich weiß nicht, wie oft angesprochen im Podcast, den Testgegenstand bitte wirklich definieren. Also ganz konkret, welche Systeme werden mit welchen Maßnahmen beglückt?
Das ist schon auch wieder eine große Herausforderung, weil Maßnahmen, ist Pentesting eine Maßnahme, reicht das schon?
Wie gesagt, ich würde sagen, nein. Also es sei denn, es ist halt definiert, ne, in euren AGB. Mhm. Also wenn ihr sagt, Pentesting ist für uns und du beauftragst uns mit Pentesting.
Okay, das heißt, wir müssen die Begriffe eigentlich auch nochmal als Definition einführen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an mein Mathestudium, wo ja auch eigentlich alles mit einer Definition erstmal losgeht.
Tatsächlich sind ja die beiden Wissenschaften, also Juristerei und Mathematik, gar nicht so weit voneinander entfernt. Wichtig ist aber nicht, dass man bis ins letzte Detail ausdefiniert. Also ich will das nur einmal deutlich dazu sagen, sondern wichtig ist, dass ein, wenn man so will, objektiver Dritter, also wie halt so eine Richterin im Zweifel, das so auslegen würde.
Okay.
Und man kann natürlich auch mit Negationen arbeiten. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das in eurer Praxis dann ist, aber man könnte natürlich auch sagen, alles außer.
Das ist durchaus ein, sagen wir mal, realistischer Fall, wenn man jetzt wieder an so eine interne Firmenumgebung denkt, dass man sagt, okay, wir testen alles, was hier intern zu finden ist, aber wir nehmen gewisse Bereiche raus, beispielsweise, wo dann OT-Geräte stehen.
Operationale Technologie.
Genau, irgendwas, was irgendwas steuert, beispielsweise irgendwelche Maschinen steuert, weil das sind Systeme, die häufig sehr empfindlich reagieren auf ganz kleine, unerwartete Einflüsse, sodass schon dieses, wir schicken mal irgendwas ins Netzwerk, was die nicht erwarten, schon Störungen verursachen kann. Also jetzt nicht muss, aber kann. Und deswegen ist sowas häufig ausgeschlossen, dann explizit aus Tests oder unter gewissen Einschränkungen nur zu testen.
Wer Lust hat übrigens über OT und was da so passieren kann, mehr zu erfahren, der kann sich LegalBits 29 mit Honkhase anhören. Kritis 1, was und warum sie so kritisch sind. Ein Augenöffner damals auch für mich, kann ich so viel sagen. Ist jetzt auch schon so Ja, schon fast 4 Jahre her. Aber gut gealtert, der Podcast, würde ich sagen. Eine Sache habe ich noch zu der Definition des Testgegenstandes. Achtung bitte, man könnte es überschreiben mit, wenn die Zeit zuschlägt. In einer idealen Welt hat man einmal definiert, was man möchte und dann schreitet man zur Tat und dann gibt es eine Nachbereitung mit Bericht und Abschluss und so weiter, ne, wie besprochen. Aber ich glaube, wir wissen alle, die ideale Welt findet nicht überall gleichmäßig statt, sondern gerne wird auch im Verlauf eines Projektes auch mal was geändert. Also das passiert oft auch schnell. Also dann ist man in irgendeinem Besprechungstermin und dann sagt jemand, ah ja, das könntet ihr doch auch noch mit testen. Achtung bitte, kann man natürlich machen, aber das bitte genauso sorgfältig dokumentieren wie die initiale Definition. Ich würde sogar sagen, noch sorgfältiger. Bitte immer Augen und Ohren aufhalten, wenn es so um so Change Requests geht. Also wenn jemand sagt, ach nee, jetzt mach doch bitte das noch mit oder das nicht mehr oder so. Ich würde da eigentlich immer zusehen, dass man dann im Follow-up von so einem Termin, wenn es um so eine Veränderung geht, die halt auch eine große Auswirkung haben kann, ne, würde ich wahrscheinlich im Follow-up des Meetings immer nochmal eine E-Mail rumschicken und sagen, wir haben folgende Dinge geändert, das sind jetzt die neuen Testgegenstände.
Also einfach das festzuhalten, jetzt nicht unbedingt aktiv das noch bestätigen zu lassen, sondern das einmal in die relevante Runde zu kommunizieren.
Das halte ich für Mindestanforderung. Es ist natürlich immer besser, wenn der Kunde sagt, ja, ist richtig,
ja.
Aber da würde ich sozusagen an die betriebliche Übung anknüpfen. Da würde ich jetzt nicht übertreiben, sondern wenn man, insbesondere bei Kunden, die man schon kennt, wenn man halt weiß, das macht nie irgendjemand, sondern es ist meine Aufgabe als Dienstleister, hinterher nochmal ein Follow-up, also die Minutes nochmal rumzuschicken und wenn dann kein Widerspruch kommt, ist das angenommen, dann muss man da, glaube ich, keine extra Runden drehen. Es sei denn, man hat irgendwie Grund zur Annahme, dass es wirklich, wirklich wichtig ist. So, ihr, was ihr uns da jetzt reingeworfen habt, ist zum Beispiel so kritisch, also wir sind jetzt plötzlich in einer ganz anderen Sicherheitsstufe von System oder so, dann würde ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger da dran gehen und sagen, bitte bestätige nochmal.
Oder man macht was auf expliziten, dringlichen Wunsch des Kunden hin, ohne dass man selbst das jetzt als legitim noch einstufen würde. Wäre das auch was oder sprengt es gerade den Rahmen?
Ob es dringend ist oder nicht, spielt dafür jetzt, glaube ich, keine Rolle. Also ich würde eher gucken, ist das Kleinkram, der jetzt geändert wurde, wo man halt sagt, komm, machen wir halt auch. Ja, ja, hier ist das, was wir besprochen haben. Klammer auf, wenn du dich nicht meldest, dann wird es schon okay sein. Oder es ist eine so wesentliche Änderung, also quasi, wir haben das Ruder sehr stark gedreht.
Okay.
Ne? Also wir wollen jetzt irgendwie noch was viel Größeres. Oft hängt da ja auch nochmal ein Budget dran. Ne? Also wenn man jetzt sagt, komm, jetzt nimmst du halt von der IP-Range noch die 2 Adressen noch mit dazu und guck halt bitte, wenn das irgendwie in einem normalen, vertretbaren Aufwand auch noch dazugeht, dann machen. Und wenn nicht, dann sag halt was. Aber wenn man merkt, vorher wollten wir Pentests mit der Qualität ABC machen und jetzt will er DEF haben bei einem ganz anderen System, das wäre halt qualitativ was total anderes. Da würde ich es mir, glaube ich, aktiv beauftragen lassen. Und oft muss man das aber ja sowieso schon, weil da ja eine Budgetgeschichte dranhängt.
Genau, ich wollte gerade sagen, da kommt ja vielleicht noch ein ganz anderes Angebot dann bei raus, weil es ein anderer Umfang am Ende ist.
Und dann hast du die Beauftragung ja sowieso explizit, genau.
Ja.
Also da, auch da muss man natürlich drauf achten. Also ist jetzt auch kein Pentesting-spezifisches Thema, aber natürlich, ne, wenn das Target sich bewegt und dann der Kunde irgendwas will, insbesondere wenn man vorher eine Pauschale vereinbart hat, sind Changes natürlich immer schwierig. Also weil man dann gucken muss, wie viel Aufwand macht das extra? Geht das überhaupt? Müssen wir dafür neu ansetzen? Über sowas muss man im Zweifel sprechen. So, und dann nächster Punkt, den ich habe, ist die Definition der Pflichten des Kunden. Klar, als Dienstleister sollt ihr ja vor allen Dingen Dinge machen, aber wir haben ja auch schon im ersten Kapitel sozusagen, als wir über die Vorbereitungsphase gesprochen haben, gesagt, der Kunde muss auch Dinge machen.
Zugänge bereitstellen, den Zugriff bereitstellen, gewisse Zuarbeiten.
Wenn das Szenario ist, das ihr testen sollt, muss er euch natürlich da auch reinlassen, sonst geht's halt nicht. Aber der Schutz seiner Infrastruktur ist etwas, das der Kunde euch, so würde ich es jedenfalls handhaben, nicht komplett machen lassen sollte und auch eigentlich gar nicht kann. Ich würde als Pentester immer darauf achten, dass der Rahmen, in dem halbwegs realistisch was passieren kann, abgesichert ist. Also wenn wir merken, da sind Systeme und da könnte realistisch auch was umfallen, wenn man dagegen tritt, dann würde ich dem Kunden sagen, Achtung bitte, wenn wir dagegen treten, könnte da realistisch auch was umfallen, wollen wir nicht, aber kann passieren, je nachdem, was für eine Config du da gerade hast. Bitte leg Backups von irgendwelchen Daten oder Systemen vielleicht auch sogar an, sodass im schlimmsten Fall, wenn irgendwas tatsächlich umfällt, du das möglichst schnell wieder ranholen kannst.
Und dass auch Leute da sind, die reagieren können.
Klar, wenn alle im Urlaub sind, auch blöd. Genau. Ja. In diesem Cluster sind oft so Dinge wie Hinweispflichten. Also wenn der Kunde merkt, es funktioniert irgendwas nicht, dann soll er bitte auch unverzüglich Bescheid sagen. Und nicht einfach warten und so. Also da würde ich ihn auch offen dazu ermahnen, das zu tun. Ne? So sagen, wir machen das schon auch in deinem Interesse. Aber wenn du irgendetwas mitbekommst, ne, dann musst du was sagen. Dann heißt das, der muss im Zweifel der Person, die das mitkriegen kann, auch Bescheid sagen. Mit der vielleicht mal Kontakt aufnehmen vorher, sowas. Dazu kommt auch noch, ist jetzt ein Sonderfall, haben wir jetzt nicht groß drüber gesprochen. Aber bisher reden wir immer vom virtuellen Red Teaming. Aber sag doch nochmal so 3 Sätze dazu, wie das auch körperlich, physisch sein könnte und was ihr dann im Zweifel braucht, wenn was schiefläuft.
Also es gibt auch die Komponente von Red Teaming, wo man versucht, in die Firma erstmal reinzukommen, also als Gebäude in der ganz realen Welt da draußen. Und das heißt, da kann es dann passieren, dass man von irgendwelchen Sicherheitsdiensten beispielsweise mal abgefangen wird und konfrontiert wird, was man hier eigentlich macht und dann eben nachweisen soll, dass das rechtens ist. Und dazu brauchen wir sogenannte Get-out-of-Jail-Karten, das heißt Gefängnisfreikarten, wo dann einmal draufsteht auf diesem Zettel, hier, das sind die Ansprechpartner, das ist das Projekt, was wir gerade durchführen, wir sind dafür beauftragt, wir dürfen das. Und das soll einfach solche Situationen entschärfen und die Aufklärung von solchen Situationen dann erleichtern. Mhm. Und diese Get-out-of-Jail-Karten, die müssen dann von dem, der uns beauftragt hat, eben auch unterschrieben werden.
Genau, es ist jetzt nur ein Detail, aber an solche Sachen muss man natürlich auch denken, denn sonst kann das in der Praxis natürlich einfach zu total undankbaren, auch total unnötigen Konfrontationen führen, klar. Okay, als nächstes habe ich noch ein Thema, das mit Haftung zu tun hat, denn alle wollen über Haftung reden und alle wollen es ausschließen. Und die Frage, die ich natürlich auch als Anwalt, wenn ich so AGB für sowas mache, auch gerne mal bekomme, ist, ja, wir wollen ja nicht haften für Schäden, die wir anrichten, lass mal ausschließen. Und da kann ich vielleicht noch 2, 3 Sätze zu sagen. Haftungsausschluss, das hat jetzt mit Pentesting erstmal gar nichts zu tun, geht nur in einem bestimmten Umfang. Also du kannst als Unternehmen, als Dienstleister nicht die Haftung pauschal für alles ausschließen. Also nicht in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das könnte man im Einzelfall schon mal machen, aber wenn man als Pentester sagt, ich will AGB haben und ich will meine Haftung regeln, dann kann man nicht pauschal wirksam, also natürlich kann man das reinschreiben, aber es ist dann unwirksam, weil es zu pauschal ist und das geht halt nicht. Man kann nicht pauschal seine Haftung komplett für alles ausschließen. Das liegt auch daran, dass in Deutschland die AGB, egal ob da AGB drüber steht oder Einkaufsbedingungen oder Leistungsbedingungen oder was auch immer, also alles, was man baut, um es für eine Vielzahl von Verträgen zu benutzen, einer bestimmten inhaltlichen Kontrolle unterliegt. Also heißt, man kann da drin nicht wirksam alles vereinbaren. Grob gesagt ist alles unwirksam in AGB, das entweder mehrdeutig ist, also was so auslegungsbedürftig ist, dass es in mehrere Richtungen gehen könnte. Das geht immer zu Lasten des Verwenders, also des Unternehmens, das gerne das vereinbart haben möchte. Alles, was überraschend ist, also keine Ahnung, ich sage immer, wenn du irgendwo online was kaufst, also du bestellst einen Kühlschrank und dann steht in den AGB, du musst übrigens jetzt 10 Jahre Warsteiner Bier-Abo abschließen. Nein, also kann drinstehen, es spielt aber keine Rolle. Und dann gibt es drittens noch so eine Traube von Fällen, die unzumutbare Benachteiligung. Da gibt's wirklich sehr viel Rechtsprechung zu, ist schon uralt das Thema. Ich glaube, allein darüber könnte man Semester füllen, wird, glaube ich, sogar auch gemacht. Jedenfalls, man muss, wenn man so will, grob gesagt, fair umgehen mit seinen Vertragspartnern. Wann immer du irgendetwas vereinbarst, was du sozusagen zu Lasten deines Vertragspartners einseitig ändern könntest, sowas wie mehr Geld nehmen, einfach plötzlich Stundensätze anheben, unabhängig von einfach, wie du gerade Lust hast. Oder einfach zum Beispiel sagen, ja, jetzt ist halt so eine Pauschale vereinbart, du zahlst mir jetzt eine Woche, aber wenn ich nach einem Tag keine Lust mehr habe, dann musst du trotzdem alles zahlen und ich mache einfach nicht weiter. Sowas geht natürlich nicht.
Und ist auch wieder so ein bisschen gesunder Menschenverstand am Ende, oder?
Ja, und bei sowas finde ich eigentlich immer ziemlich traurig, wie viel Rechtsprechung es dazu gibt, weil das ja bedeutet, wann immer es Rechtsprechung zu irgendwas gibt, gibt es auch Meinungsverschiedenheiten darüber. Und ich weiß schon, als Jurist natürlich, man kann über viel streiten, aber worüber manchmal gestritten wird, ist schon manchmal kurios. Jedenfalls, in Bezug auf die Haftung gibt es eine Sache, die man als Pentester wissen sollte. Es gibt nämlich bei Haftungsausschluss ein paar Grenzen. Man kann Haftung zum Beispiel nicht für Vorsatz ausschließen. Klar, wenn ich absichtlich meinem Kunden einen Schaden zufüge, dann kann ich nicht einfach sagen, edgy badge, Haftung ausgeschlossen. Und man kann es auch nicht bei grober Fahrlässigkeit. Achtung bitte, das ist was anderes als bewusste, unbewusste Fahrlässigkeit im Strafrecht. Im Zivilrecht, da sind andere Begriffe, ist was anderes. Grob Fahrlässigkeit ist, wenn dir ein Fehler unterläuft, der in der Situation mit deinem Kenntnisstand und so einfach nicht passieren dürfte. Also wenn man sagt, Alter, das geht wirklich gar nicht. So eine Art von Fehler. Bei der einfachen Fahrlässigkeit, hat man vielleicht nicht gut aufgepasst, aber das kann schon mal passieren. Für sowas kann man durchaus die Haftung ausschließen. Und jetzt gibt es eine Besonderheit beim Pentesting. Es gibt nämlich noch eine Sache, für die du deine Haftung nicht ausschließen kannst, und das ist für, die der Jurist sagt, die sogenannten Kardinalpflichten. Also wenn du Schaden bei etwas verursachst, um das es gerade dem Kunden geht, also wenn das quasi der Kern deiner Leistung ist, weswegen der Kunde deine Leistung haben möchte, und dabei dann ein Schaden entsteht, dann sagt die Rechtsprechung, kannst du das nicht ausschließen. Jetzt haben wir aber ja beim Pentesting die Situation, dass wir völlig bewusst und auch mit Willen des Kunden, denn sonst würden wir es nicht machen, Tests machen, bei denen etwas passieren kann. Nicht soll und ist es unwahrscheinlich. Und wenn man es vorsichtig macht, noch unwahrscheinlicher. Aber es ist natürlich möglich, weil schlechte Konfiguration, weil irgendwas veraltete Software, man weiß es nicht, dass da nun ein Schaden entsteht, den man nicht kommen sieht, der aber möglich ist. Und dann käme der Kunde ja schnell auf die Idee zu sagen, ja, aber Moment, ich habe dich doch genau dafür rangeholt und jetzt kannst du nicht einfach sagen, ich hafte nicht. Und ich kann sagen, das ist nicht abschließend geklärt. Nach meinem Dafürhalten ist, wenn so etwas passiert und man klar, also transparent mit dem Kunden kommuniziert hat, was man tut und was man nicht tut und wo man stoppen wird, das keine Verletzung einer Kardinalpflicht. Er will ja nicht, dass man sozusagen stumpf gegen alle Fenster und Türen tritt, die man halt findet, sondern man möchte gucken, wo man reinkommt. Das ist meines Erachtens etwas anderes. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man von vornherein sagt, was man macht und das Einverständnis des Kunden einholt, damit klar ist, die Kardinalpflicht ist ja nicht Schaden zu verursachen oder irgendwie alles umzutreten, bis nichts mehr steht, sondern so vorsichtig, wie es halt geht, Schwachstellen zu finden. Deswegen ist die Definition wichtig. Also long story short für dieses Mini-Kapitel ist, man muss eigentlich meines Erachtens klar sagen, wie das funktioniert. Auch deshalb ist es wichtig, das transparent zu kommunizieren, weil dann diese Kardinalpflicht nicht verletzt wird, wenn doch mal was passiert. Ich habe noch einen Zusatzgedanken dazu. Es gibt noch so Vermögensschaden, Haftpflichtversicherungen, die Pentester natürlich auch abschließen können.
Ist das das, was wir unter Beraterhaftpflicht auch verstehen, oder?
Ja, solange Haftpflicht da drin auftaucht im Namen, ist das wahrscheinlich das. Bei solchen Versicherungen ist es total wichtig, sich anzugucken, was genau eigentlich abgesichert ist und wie oft. Oft steht da drin so dreimal maximiert bis zu dem und dem Betrag. Mhm. Und dann ist so Personen- und Sachschäden eine Sache und dann gibt es Vermögensschäden, die dann meistens mit einer niedrigeren Summe abgesichert werden und so. Das kann man abschließen. Das könnte man als Kunde auch anfordern. Das ist manchmal einfach eine Budgetfrage. Aber sowas gibt es natürlich.
Das steht auch bei manchen Anforderungen dann drin. Also gerade bei Ausschreibungen beispielsweise, wenn größere Unternehmen oder alle, die ausschreibungspflichtig sind, da steht auch immer mal was drin, dass die und die Versicherung mit der und der Summe abgeschlossen sein muss.
Ja, das ist üblich, halte ich auch für eine richtige Geschichte. Allenfalls wird dann nochmal über die Versicherungssumme gesprochen, dann kann man die ja für das einzelne Projekt auch erhöhen, kostet halt mehr Geld. Aber kann man machen, ja. Und dann habe ich als letzten Punkt noch so eine Mini-Geschichte, was auch, glaube ich, meiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragtem geschuldet ist. Es ist ja nun möglich, dass man personenbezogene Daten bei so einem Pentest auch einsieht. Also, dass man als Dienstleister Dinge zu sehen bekommt, die halt personenbezogen sind. E-Mail-Adressen, Nutzerkonten, Passwörter, vielleicht auch Nutzerhistorie in irgendwas. Also, dass man Zugriff auf Systeme bekommt, wie das sonst eben IT-Admins sonst bekommen.
Oder auch Vor- und Nachname. Also beispielsweise, wenn man dann in der Firma in die Benutzerverwaltung oder darauf Zugriff hat, dann sieht man ja auch entsprechend Vor- und Nachname von den ganzen Angestellten.
Hm. Ja, und da kann ich vielleicht nur ganz kurz sagen, das ist in so einem Fall, meine ich, sozusagen ganz normale Auftragsverarbeitung nach 28 DSGVO. Heißt, als Kunde würde ich im Zweifel einen entsprechenden Vertrag anfordern und in diesem Zusammenhang Huckepack eben auch mal fragen, welche Maßnahmen der Pentester denn in Sachen technischer und organisatorischer Hinsicht mit Daten umgeht.
Das wäre dann was, was der Kunde anfordern müsste und wir jetzt nicht als Pentester proaktiv immer machen, oder?
Müsst ihr nicht. Tatsächlich ist es Aufgabe des Kunden, denn der will ja, dass Daten im Zweifel im Auftrag verarbeitet werden. Was ich eigentlich immer empfehle, ist als Dienstleister, bei dem sowas eine Rolle spielen kann, wenigstens einen Hinweis zu geben, dass es halt sein könnte. aber es ist meines Erachtens nicht eurer Verantwortung, das einzufordern. Also was heißt meines Erachtens? Im 28 DSGVO steht, dass der Verantwortliche, das ist in diesem Fall das Unternehmen, also ein Pentesting-Kunde, sich hinreichende Garantien dafür präsentieren lassen muss, einsehen muss, geben lassen muss, dass mit personenbezogenen Daten, die anlässlich eines Auftrages auch verarbeitet werden, was wir hier nach meinem Dafürhalten auch hätten, denn das Einsehen von Daten, das Ausloten von Schwachstellen, auch gucken, ob man Daten bekommt und so, das gehört, meine ich, dazu. Allenfalls würde ich als Pentesting-Unternehmen halt sagen, guck mal, kann passieren, so, nur dass du Bescheid weißt, geht schon. Aber müsste er tun, genau. Wenn er es nicht tut, ist es im Zweifel sein Problem.
Okay.
Damit, glaube ich, liebe Nina, kommen wir zum Fazit.
Fazit?
Ich würde das Fazit, glaube ich, trennen in zwei Teile. Nämlich Fazit für die Pentester und die Unternehmen, die sich für sowas interessieren.
Klingt sinnvoll.
Magst du starten?
Okay, für Pentester. Wir haben festgestellt, durch die ganzen Gesetze, die Frank eben auch vorgestellt hat, dass wir uns in einem rechtlich etwas schwierigeren Bereich bewegen. Wir haben Hoffnung, dass sich da was ändert. Auch da die Perspektive auf Besserung sozusagen. Aber dass man im Voraus eben klar definieren muss, was wird getestet, was versteht man unter den Begriffen Pentesting, Red Teaming und das Einverständnis vom Kunden braucht, dass man das eben auch tut. Noch was zu ergänzen aus deiner Sicht, Frank?
Insbesondere, wenn es Change Requests gibt. Einverständnis holen, klar definieren, was los ist. Im Zweifel immer im Kopf behalten, dass man aus der Sicht des Kunden nochmal eine Info gibt. Vor allen Dingen dann, wenn man merkt, der versteht darunter was anderes.
Weil diese Regelung würden wir grundsätzlich alle in den AGB wiederfinden. Ist das?
Ja. Ja. Das kann man schon machen. Also ich weiß schon, dass in der Praxis kaum jemand AGB liest, aber wenn ich AGB mache, dann mache ich die ja immer mit der Zielsetzung, dass man die lesen und verstehen kann und dass das nicht einfach nur Gewäsch ist, sondern dass da wirklich wichtige Dinge drinstehen. Man kann ja auch mal sagen, gerade bei unerfahrenen Kunden, hören Sie bitte zu, ist wichtig. Wir wollen hier Dinge machen, wir wollen Ihnen helfen. Ein paar Sachen sind dabei wichtig, wir brauchen sie auch. Wir wollen sie an die Hand nehmen, dann geht das.
Genau, ja. Vielleicht auch hier noch meine Erfahrung oder auch aus meinem Dunstkreis, sage ich mal. Ich kenne keine Fälle, wo diese Paragraphen im Kontext von Pentest oder Red Teaming bisher relevant waren, insofern, dass da jetzt dann rechtliche Schritte in irgendeiner Form eingeleitet wurden.
Super.
Ja. Das heißt, grundsätzlich ist ja der Wunsch vom Kunden, ich möchte meine IT-Sicherheit proaktiv verbessern. Wir setzen euch als eine Methode ein, die man eben verwenden kann, um Schwachstellen zu finden. Das heißt, das passiert ja im gegenseitigen Einverständnis und mit einem gemeinsamen Ziel.
Das wäre meines Erachtens das Fazit. Man könnte bei Pentestern vielleicht noch dazu nehmen, Strafbarkeit ist eigentlich dann kaum ein Thema, wenn überhaupt, wenn man halt diese Einverständniserklärung bekommt, wenn klar definiert wurde und Computersabotage und so, das spielt eigentlich in der Praxis kaum eine Rolle, wenn man jetzt nicht sehr offensiv und vor allen Dingen außerhalb des Scopes des Auftrags Dinge macht.
Ja, man muss wissen, dass es das gibt, dass man sich eben entsprechend vorbereitet.
Und ja, für Unternehmen, glaube ich, kann man sagen, hier ist die Vorbereitung genauso wichtig, denn da ist es halt total kritisch, meine ich, zu wissen, was schiefgehen kann, also da auch in Abstimmung mit den Pentestern. Und im Zweifel halt Infrastruktur vorher zu härten oder zu sichern oder wenigstens irgendwie Backups anzulegen. Irgendwas, dass man halt was tun kann. Und das ist allen Pentestern klar, aber vielleicht den Unternehmen nicht. Nochmal ganz deutlich gesagt, es ist halt super wichtig, dass man Pentesting nicht als das Heilmittel nimmt, sondern es ist eigentlich, wenn man so will, die Antenne, um rauszukriegen, was los ist. Aber das beseitigt ja die Schwachstellen noch nicht.
Genau, man muss sich danach darum kümmern, dass es sich auch verbessert.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den ich nochmal richten möchte an alle Unternehmen, bei denen so Penetration-Tests Teil von so komplexen Checklisten sind, um irgendwelche Systeme live gehen zu lassen. Ich weiß ja, dass gerade in komplexen Strukturen Pentests ein Abhakpunkt sind, den man gerne möglichst schnell erledigt haben möchte. Und klar, ne, also dann einen Haken dran zu machen, bringt einen vielleicht auf der Checklist weiter. Aber wenn man dann nicht zuhört, was im Bericht steht, dann ist natürlich der IT-Sicherheit überhaupt kein Gefallen getan. Hast du sonst noch was?
Ich denke, das passt soweit.
Dann, Nina, hast du noch einen Wunsch an die Welt, an, weiß ich nicht, Gesetzgeber oder Kunden oder irgendwas, der so mit Pentesting zu tun hätte?
Mein Wunsch ist, dass IT-Sicherheit sich integriert, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass man sich darum kümmert. Und natürlich in dem Maße, wie es für das eigene Unternehmen dann sinnvoll und relevant ist. Man muss ja auch immer überlegen, wer sind jetzt potenzielle Angreifer, die Interesse an dem Unternehmen haben können? Sind das staatliche Akteure oder sind das irgendwelche beispielsweise Ransomware-Gruppen, die es halt auf eher die breite Masse dann abgesehen haben? Von daher, dass da das Bewusstsein vor allem im Management besser wird, was IT-Sicherheit überhaupt bedeutet. Und
kann ich voll unterschreiben. Kann man eigentlich nicht anders sagen, ja. Bitte IT-Sicherheit selbstverständlicher machen. Damit, liebe HörerInnen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Haben wir einen wichtigen Aspekt vergessen? An dieser Stelle auch, habt ihr vielleicht Lust, auch zum Thema Pentesting noch was zu hören über Zero-Day-Schwachstellen, also wie man als Pentesterin mit Schwachstellen umgeht oder wie geht man eigentlich mit Sicherheitslücken im Rahmen von Bug-Bounty-Programmen um oder was ist das überhaupt oder warum spielt das eine Rolle und wie kann man IT-Sicherheit für alle verbessern und nicht nur für einen oder wie kann auch die Aufdeckung einer Schwachstelle zu anderen Schwachstellen führen? Dann schreibt uns eine E-Mail, podcast@stiegler.legal. Ansonsten haben wir es für heute. Wir wünschen uns alle bessere IT-Sicherheit. Nina, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Und alles Gute da draußen. Eine schöne Weihnachtszeit wünschen wir euch. Tschüss.
Tschüss.
Legal Bits.